Limo, der Podcast mit dem Zisch. Von Haufe Immobilien. Mal süß, mal bitter. Immer prickelnd.
Hallo, liebe Limo-Fans. Willkommen zu einer weiteren spannenden Folge von Limo, dem Podcast für die Immobilienwirtschaft. Heute sind wir wieder, wie man so sagt, live vom Markt. Genauer gesagt vom Markt für Facility Services. Denn das Facility Management und ihre Services bleibt eine der wenigen Branchen, die auch in wirtschaftlich turbulenten Zeiten Wachstum verzeichnet. Krisenresilienz lautet das Schlagwort. Aber stimmt das wirklich noch und zu welchem Preis? Die Lündonk-Liste 2026 bildet den Rahmen unseres heutigen Gesprächs. Die Top 25 FM-Dienstleister in Deutschland erzielten ein Umsatzplus von 6,3%. Zusammen erwirtschafteten sie 20,2 Milliarden Euro und beschäftigten mehr als 278.000 Menschen. Erstmals überschreiten dabei sage und schreibe 5 Anbieter die Milliarden-Euro-Grenze beim Umsatz. Doch hinter den Zahlen stecken Fragen. Und die wollen wir heute auch schonungslos stellen. Wächst die Branche wirklich gesund? Wer verliert dabei den Anschluss? Und was bedeutet das alles für Eigentümer und Betreiber von Immobilien? Dazu habe ich heute 4 ausgewiesene Praktiker und auch einen Marktkenner an meiner Seite dabei. Zu meiner Rechten sitzt Martin Riebschläger, geschäftsführender Direktor und CFO der Visag Facility Service Holding SE, einem der größten integrierten FM-Dienstleister Deutschland mit 1,82 Milliarden Euro Umsatz und über 37.600 Beschäftigten.
Bei allem Kostendruck, Preissensibilität, wirtschaftliche Rahmenparameter, glaube ich, sollte stärker in den Vordergrund gestellt werden, wie FM unterstützt, Werte zu stabilisieren, Werte weiterzuentwickeln durch Dekarbonisierung, durch Kritis, durch Betriebsunterbrechungssicherheiten, Business Continuity Management etc.
Wir haben Arnulf Piepenbrock vom gleichnamigen Familienunternehmen Piepenbrock, das 2025 erstmals die Milliarden-Euro-Umsatzgrenze geknackt hat und nun bei 1,034 Milliarden Euro steht.
Wir haben jetzt unser Ziel von 1 Milliarde Euro erreicht und sind damit 5 größtes FM-Unternehmen in Deutschland.
Auch in der Reihe ist Rainer Hollang, erst seit 1.5.2026 CEO von Spee Germany Switzerland Austria mit 2,85 Milliarden Euro Umsatz, die Nummer 2 im deutschen FM-Markt.
Den Prozess, diese Zukäufe zu integrieren, den haben wir natürlich dann über die Zeit optimiert. Sind der Meinung, dass wir das jetzt sehr gut beherrschen. Und insofern sind wir ganz stark aufgestellt für eine Zukunft. Und wir werden definitiv diesen Weg weitergehen. Wir haben eine Ambition 2030 gemacht, die weiterhin von organischem Wachstum, aber auch von vielen Zukäufen geprägt sein wird.
Und die Runde komplettiert Jörg Hossenfelder, geschäftsführender Gesellschafter bei Lündonk und Hossenfelder, dem Mann, der die Zahlen kennt, bevor sie irgendjemand anders auch nur ahnt.
Nach 12%, 8%, jetzt 6,3% haben wir im aktuellen Geschäftsjahr 26 einen niedrigeren Wert. Da hilft ein Blick auf die Prognosen und die zeigen und deswegen auch die Fortschreitung der Normalisierung Wachstumswerte auch in den nächsten Jahren 27, 28, 29 bis 30 im Durchschnitt auch um über 6%. Und ich glaube, dass wir uns auf diesem Niveau einpendeln und im Vergleich zu anderen Dienstleistungsbranchen sind das wirklich sehr, sehr starke Wachstumszahlen. Von daher schaue ich da nicht schwermütig drauf, sondern im Gegenteil, wir interpretieren das bei Lündonk für eine sehr starke Entwicklung.
Mein Name ist Jörg Seifert, ich bin Managing Editor des Fachmagazins Immobilienwirtschaft. Unsere App finden Sie übrigens überall, wo es Apps gibt, kostenfrei zum Download. Und weitere Informationen, wenn Sie die wollen, schauen Sie bitte in die Limo-Shownotes. Herzlich willkommen, meine Herren. Schön, dass Sie alle heute dabei sind.
Herzlich willkommen.
Ja, herzlich willkommen.
Ja, super. Wir heißen uns gegenseitig willkommen. Finde ich großartig. Bevor wir richtig in die Tiefe gehen, was hat Sie heute Morgen eigentlich als erstes FM-mäßig beschäftigt? Oder welche Meldung aus der Branche hat Sie überrascht? 2 Varianten biete ich mal zur Auswahl. A, komme ich pünktlich nach Frankfurt? Und B, wie sind denn eigentlich die Wachstumsaussichten 2026? Herr Riefschläger, fangen Sie an.
Ja, gerne. Mich hat beschäftigt, als ich hierher gelaufen bin, zu der Lündon-Studie und das Gebäude gesehen habe hier am Flughafen, wie viel fleißige Hände, egal ob Reinigung, Techniker, Sicherheitsmitarbeiter, heute Morgen hier schon unterwegs waren und das ermöglicht haben, dass Geschäftsreisende zu ihrem Flugzeug kommen, dass Touristen in den wohlverdienten Urlaub kommen oder Mitarbeitende zu ihrer Arbeitsstelle. Und FM passiert meistens im Hintergrund unsichtbar und man weiß erst, was man dran hat, wenn es vielleicht nicht mehr geklappt hat. Und daher, das hat mich hierher beschäftigt. Und zu Ihrer zweiten Frage, natürlich die Erkenntnisse der Lündon-Studie sind noch ganz präsent. Die waren gerade eben, wurde die vorgestellt. Und ein großes Thema war die Transformation von einem klassischen FM-Anbieter hin zu einem strategischen Berater, bezogen auf Werterhalt, Energieoptimierung, Dekarbonisierung, tue ich jetzt neu mit Kritis. Und vor dem Hintergrund, welche Bedeutung die Branche hat, denke ich, dass Facility Management immer noch teilweise nicht richtig wahrgenommen wird, nicht richtig anerkannt ist in Deutschland.
Okay, da kann man ja was tun, zum Beispiel mal in einem Podcast auftreten. Herr Piepenbrock, was hat Sie beschäftigt heute Morgen, FM-mäßig?
Wir als Dienstleister hängen ja immer an der deutschen Wirtschaft. Das sind unsere Auftraggeber. Und geht es denen gut, geht es uns auch gut. Wir atmen sozusagen mit unseren Kunden als Dienstleister. Und von daher habe ich mich eher mit der gesamtwirtschaftlichen Situation beschäftigt, wie es aussieht durch die Presse und nicht jetzt explizit auf die Facility-Management-Branche. Und da hat mich zumindest letzte Woche etwas stutzig gemacht, dass ja durch eine politische Entscheidung zwei große Pharmakonzerne ihre Investitionen in Deutschland halbieren. Und sowas hat natürlich auch Auswirkungen auf uns als Dienstleister. Und deshalb ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass die Politik auch geeignete Maßnahmen ergreift, dass wir eine erfolgreiche Wirtschaft in Deutschland haben. Dann wird es uns als FM-Branche, glaube ich, auch weiterhin gut gehen. Und das zeigt ja auch der Markt, wie wir positioniert sind.
Sie beschäftigt schon das Postzyklische, merke ich. Ja. Das ist antizipierend. Herr Hollang, was war Ihr FM-Gedanke heute Morgen?
Ja, ich habe meinen Rechner aufgeklappt und eine Nachricht gesehen, die mich sehr gefreut hat. Wir haben einen neuen Auftrag gewonnen von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben. Und das war sozusagen dann meine erste E-Mail heute Morgen. Besser kann es ja gar nicht losgehen. Ansonsten bin ich sehr positiv gestimmt, dass die Wachstumsaussichten in der FM-Branche zwischen 6,6 und 7% in den nächsten 3 Jahren liegen. Das ist bei der wirtschaftlichen Gesamtsituation, die wir in Deutschland haben, durchaus beachtlich.
Kann man so sagen. Und für die Zahlen, die hat ja Jörg Kossenfelder geliefert. Jörg, was war dein erster FM-Gedanke heute? Jetzt sag nicht die Lündon-Studie.
Mein erster Gedanke ist ganz pragmatischer Natur. A, dass alle Studienpartner und alle Journalistinnen und Journalisten den Weg zum Frankfurter Flughafen zu der Pressekonferenz finden. Denn ohne diejenigen kann das gar nicht stattfinden. Das ist etwas, was mich beschäftigt hat. Und Gott sei Dank haben wir alles unfallfrei gefunden. Konnten wir dann noch direkt in die Ergebnisse der neuen Lündon-Liste und Studie einsteigen, die ja doch ein Stück weit anders ausgefallen ist als die in den vergangenen Jahren.
Ja, lass uns da gleich anschließen. Es gab 6,3% Wachstum in den Top 25, 20,2 Milliarden Euro Umsatz. Und das, wie du sagst, in so einem gesamtwirtschaftlich schwierigen Umfeld. Und eure Schlussfolgerung oder Formulierung daraus war, das Wachstum kehrt auf das Niveau der Jahre 2011 bis 2019 zurück. Ist das jetzt ein Euphemismus oder eine gesunde Normalisierung?
Eine sehr gute Frage, Jörg, denn auf den ersten Blick könnte man ja denken, die fetten Jahre sind vorbei. Nach Umsatzschüben in 22 von über 9%, im Folgejahr sogar an die 12% und im Geschäftsjahr 2024 um 8%, steht natürlich eine 6,3% Durchschnittswachstum als deutlicher Rückgang. Im Vergleich aber zu den Jahren die du geschildert hast, 2011 bis 2019, ist 6,3% durchschnittliches Wachstum ein sehr, sehr guter Wert. Damals rangierten die Wachstumszahlen zwischen 4 und 6%. Und deswegen kommen wir einerseits zu der Aussage, wir sind jetzt zu einer Normalisierung. Das andererseits ist auch spannend, denn die Frage ist ja, nach 12%, 8%, jetzt 6,3% haben wir im aktuellen Geschäftsjahr 26 einen niedrigeren Wert. Da hilft ein Blick auf die Prognosen und die zeigen und deswegen auch die Fortschreitung der Normalisierung Wachstumswerte auch in den nächsten Jahren, 27, 28, 29 bis 30, im Durchschnitt auch um über 6%. Und ich glaube, dass wir uns auf diesem Niveau einpendeln und im Vergleich zu anderen Dienstleistungsbranchen sind das wirklich sehr, sehr starke Wachstumszahlen in dieser wirtschaftlich schwierigen Situation, die du eingangs geschildert hast. Von daher schaue ich da nicht schwermütig drauf, sondern im Gegenteil, wir interpretieren das bei Lyndong für eine sehr starke Entwicklung.
Okay. Herr Riebschläger, wenn man jetzt mal so die Wachstumsstrategien vergleicht, die WISAG wächst mit 4,8% auf doch beachtliche 1,812 Milliarden Euro Umsatz. Das ist solide, aber ein Tick unter dem Branchenschnitt. Gleichzeitig ist die WISAG mit 37.600 Beschäftigten der größte Arbeitgeber unter den Top 25. Wo drückt Ihnen der Schuh? Erlös, Effizienz oder der immerwährende Preisdruck?
Ja, wir blicken sehr zufrieden auf 2025 zurück. Wir haben ein Wachstum von 5% knapp und sind damit über dem Durchschnitt der Top 10 Unternehmen und bei uns differenziert nach den vielen Dienstleistungssparten. Wir haben Sparten wie Facility Management, die knapp 10% gewachsen sind, Gebäudetechnik 7%. Und daher schauen wir da sehr optimistisch nach vorne. Wir sind sicherlich nicht der Preisführer, sondern bei uns geht es, Preis und Qualität zu einem vernünftigen Konzept zu verbinden und als Qualitätsanbieter hier Konzepte zu erstellen, die den Kunden einen Zusatznutzen bringen. Und daher ist Wachstum um allen Preis nicht unsere Devise, sondern gemeinsames Wachstum mit Kunden, mit Partnerschaft, mit dann auch ordentlich guten, qualifizierten Mitarbeitern. Und wir haben über 1.000 Mitarbeiter letztes Jahr eingestellt. Und das ist auch schon eine Leistung, die gemanagt werden muss.
Okay, also im Ergebnis ganz zufrieden mit der Entwicklung.
Wir sind sehr zufrieden mit der Entwicklung, ja.
Herr Piepenbrock, Sie können ja auch zufrieden sein. Ja? Jetzt über 1 Milliarde Umsatz, 1,034 Milliarden Euro und rein organisch, rein in Deutschland. Ich finde das eine Ansage. Ich stelle aber mal so eine These in den Raum, die ich gerne an Ihre Aussage überprüfen will. In einer Marktphase, in der Größe über Plattformfähigkeit entscheidet, wird organisches Wachstum also mittelfristig nicht reichen.
Ach, das sehe ich jetzt nicht so. Da haben wir jetzt eine andere Auffassung, weil ich glaube, uns ist es ja geglückt in den letzten Jahren, kontinuierlich organisch zu wachsen. Wir sind gesund gewachsen, wir sind immer über den Schnitt gewachsen. Wir haben jetzt unser Ziel von 1 Milliarde Euro erreicht und sind damit 5 größtes FM-Unternehmen in Deutschland. Und ich glaube, dann hat man auch eine Größe erreicht, die auch dann ausreichend ist, um gewisse Investitionen tätigen zu können für den Kunden. Ich glaube, schlussendlich ist die Größe nicht alles, sondern ich glaube, was auch extrem dazu zählt, ist die Kompetenz, die man in seinem eigenen Reihen haben muss. Und eine Größe, wie gesagt, ab Top 5, würde ich sagen, können wir alles stemmen, was der Kunde heute erwartet. Wir müssen ganz viele digitale Lösungen erarbeiten für unsere Kunden. Das sind oftmals maßgeschneiderte kundenindividuelle Lösungen, nicht von der Stange. Das sind Investitionen, die man tätigen muss. Die kann ich ab einer gewissen Größe. Ich kann auch dann die Projekte in andere Projekte multiplizieren und umsetzen. Das sind Größeneffekte, die kann ich skalieren. Das macht sich, glaube ich, bei uns sehr gut bemerkbar. Von daher ist Größe wichtig, aber nicht das Entscheidende. Und man muss immer sehen, wenn man etwas zukauft, dann bedarf es ja auch einer gewissen Managementkapazität, die ich zur Verfügung stellen muss. Wenn ich digital werde oder bin, dann muss ich auch die Unternehmen komplett bei mir in meine Systemlandschaft überführen. Das bindet unwahrscheinlich viel Ressourcen und von daher bin ich überzeugt, dass wir unseren Weg, den wir jetzt so gegangen sind, auch weiter fortschreiten werden. Wir sind damit sehr, sehr zufrieden, auch mit dem Wachstum, was wir hingelegt haben. Wir schließen aber nicht aus, auch mal Zukäufe zu tätigen. Ja, ich sage mal wieder, Zukäufe machen dann Sinn, wenn ich unter strategischen Aspekten irgendetwas bereichern muss oder wenn mir die Kompetenz in gewissen Bereichen fehlt, dann kann man, glaube ich, das ganz gut mit Zukäufen ergänzen.
Okay, das würden Sie dann auch machen, sofern
genau,
Sie
ich schließe das nicht aus. Ja, und wie gesagt, wir haben ja auch kleinere Unternehmen zugekauft, aber mal gucken, was die Zukunft dann noch bringen wird.
Okay, dann gehen wir mal weiter zu Rainer Hollang von Spie. Spie steht auf Rang 2 mit 2,85 Milliarden Euro Umsatz in Deutschland. 2013, ich habe nochmal nachgeguckt, waren es 600 Millionen Euro. Das ist ja schon ein gewaltiger Unterschied. Das hat meines Wissens allein organisch nicht geklappt, sondern Sie haben da eine andere Strategie. Also wie lautet die und geht diese Reise weiter?
Also zum einen sind wir in der gesamten Zeit auch organisch sehr stark gewachsen, aber natürlich ist die Strategie auch anorganisches Wachstum zu ermöglichen und das haben wir auch realisiert. Sie haben es angesprochen von 600 Millionen auf 2,85 Milliarden. Wir haben uns sehr klar positioniert als technischer Dienstleister und wir haben uns angeschaut, welche Dienstleistungen werden von unseren Kunden noch angefragt und benötigt, welche Dienstleistungen komplettieren auch unser Portfolio und dann haben wir uns auch angeschaut, wo sind wir vielleicht regional noch nicht gut aufgestellt, sodass dass wir auch mit der regionalen Brille Zukäufe gemacht haben, um flächendeckend die gleichen Services anbieten zu können. Den Prozess, diese Zukäufe zu integrieren, den haben wir natürlich dann über die Zeit optimiert, sind der Meinung, dass wir das jetzt sehr gut beherrschen. Und insofern sind wir ganz stark aufgestellt für eine Zukunft. Und wir werden definitiv diesen Weg weitergehen. Wir haben eine Ambition 2030 gemacht, die weiterhin von organischem Wachstum, aber auch von vielen Zukäufen geprägt sein wird.
Dann ist das sozusagen eine Mischstrategie. Ich muss nochmal zurück zu Herrn Piepenbrock, in Deutschland allein tätig. Und die Lündong-Studie zeigt ja, Investitionszurückhaltung war eine Abfrage, ist die größte Digitalisierungsbremse im Facility Management. Das passt auch zu dem, was Sie über den Standort Deutschland sagen. Hat sich denn irgendwas seit 2024, wo wir zuletzt drüber sprachen, verbessert hier im Lande?
Ich würde sagen, da bleibe ich bei meiner Meinung. Das hat sich nicht verbessert. Ja. Ich meine, man muss ja auch mal die Zahlen ja zur Kenntnis nehmen. Wenn man mal guckt, dass seit 2019 im Grunde genommen ja die Unternehmensinvestitionen in Deutschland preisbereinigt rückläufig sind, dann sagt das ja schon eine Menge aus. Ich meine, wir als Facility Management Unternehmen können, glaube ich, glücklich sein, dass wir hier in einem sehr interessanten und auch in dem größten FM-Markt Europas uns ja hier bewegen. Und deshalb haben wir ja auch, glaube ich, immer nur positive Zahlen zu berichten. Aber nichtsdestotrotz sind wir abhängig von der Wirtschaft, was ich eingangs eben auch schon mal gesagt habe. Und wenn dann natürlich Unternehmen abwandern, Standorte schließen, dann kann natürlich der Markt für uns am Ende nicht nur wachsen, sondern gegebenenfalls auch mal schrumpfen. Und wir sollten alles daran setzen, dass der Wirtschaftsstandort Deutschland an Bedeutung wieder gewinnt. Und da sind natürlich politische Entscheidungen notwendig. Da warten wir, glaube ich, alle drauf. Und da muss etwas passieren. Ja. Von daher glaube ich, es sieht für uns, glaube ich, noch sehr, sehr gut aus. Aber wenn man mit unseren Kunden spricht, ja, bekommt man doch sehr, sehr stark mit. Die Weltwirtschaft, die dreht sich viel schneller. Die sind abhängig davon. Lieferketten sind gestört. Die Energiekosten in Deutschland sind die höchsten. Und dann wird natürlich eine Frage immer wieder mit uns thematisiert. Kosten. Ja, was kannst du dazu beitragen, die Kosten zu senken, Budgets einzuhalten? Und deshalb, glaube ich, steht die Kostenfrage oftmals zurzeit aufgrund der gesamtwirtschaftlichen Situation im Mittelpunkt.
Also immer noch Stillstand. Ich meine, obwohl Deutschland, vielleicht weiß nicht, ob Sie das genauso unterstreichen, Herr Hollang, also im Stillstand so ein bisschen verharrt. Jeder wartet jetzt darauf. Jetzt kommt erst was der Herbst der Reform. Jetzt kommt vielleicht der Sommer der Reform. Vielleicht wird es auch noch was anderes. Schauen wir mal. Aber Deutschland ist ja nichtsdestotrotz der größte Markt der Spie-Gruppe. Wird das eigentlich so bleiben, wenn es hier so zugeht?
Deutschland ist der größte Markt in Europa, erstmal per se. Und Deutschland ist auch der größte Markt innerhalb der Spie-Gruppe mit 35%. Und das wollen wir weiter ausbauen. Und wir sehen auch weitere Chancen darin, dass das Sondervermögen jetzt an den Markt kommen wird. Das verzögert sich ja etwas.
Die Extraschulden.
Ja, wichtig ist, dass wir dort Investitionen sehen werden in verschiedensten Bereichen. Und davon wollen wir natürlich alle auch profitieren. Da wird sicherlich ein Teil bei uns bleiben. Und wir sehen jetzt schon, dass auch weitere Ausgaben im Bereich der Verteidigung umgesetzt werden. Da gibt es Projekte am Markt und davon werden wir profitieren. Das halte ich für sicher.
Herr Ribschläger, auch die WISAG ist ja tief verwurzelt im deutschen Markt. Aber angesichts der Lage, welche drei konkreten Maßnahmen würden Sie sich denn wünschen, damit FM-Dienstleister in Deutschland, sagen wir auch in den nächsten 10 Jahren, ist ja ein langfristiges Geschäft, profitabel sein können?
Zum einen halte ich es für sehr wichtig, dass FM-Dienstleistungen nicht nur als Kostenblock wahrgenommen werden. Bei allem Kostendruck, Preissensibilität, wirtschaftliche Rahmenparameter, glaube ich, sollte stärker in den Vordergrund gestellt werden, wie FM unterstützt, Werte zu stabilisieren, Werte weiterzuentwickeln durch Dekarbonisierung, durch Kritis, durch Betriebsunterbrechungssicherheiten, Business Continuity Management etc. Daher halte ich das für sehr wichtig, dass wir den Blick aufs Ganze haben, auf den gesamten Lebenszyklus der Immobilie und hier nicht nur FM als Kostenfaktor sehen. Das Zweite, was man dafür braucht, ist natürlich sehr gute Mitarbeiter. Wir sprechen hier von vielen Hunderttausenden von Menschen, die für viele andere Menschen Dienstleistungen erbringen, dass die ihren Job machen können, den klassischen Sekundärprozess. Und hier muss es uns gelingen, Arbeitnehmer weiterhin für die Branche zu begeistern. Das geht durch Vergütung einerseits, aber Vergütung ist nicht alles. Es geht auch durch Betreuung, durch Weiterbildung, durch Qualifikation, durch Anerkennung, durch Wertschätzung, was ganz wichtig ist. Und der dritte Punkt, Sie fragten ja nach Wünschen, ist ja natürlich das Thema Stimmung. Ne, wir müssen natürlich schauen, dass wir schaffen, bei allen herausfordernden Zeiten positiv nach vorne zu schauen und eine positive Stimmung zu erzeugen. Und ich glaube, da müssen alle gemeinsam arbeiten, angefangen von der Politik über die Industrie. Einige Beispiele wurden schon genannt, dass wir hier auch in Deutschland eine positive Grundstimmung erzeugen können.
Herr Olang, Stimmung ist das eine, Dekarbonisierung und Digitalisierung das andere. Die Lündong-Studie, die zeigt ja, dass 75% der Kunden, ich war ja völlig überrascht vorhin, ja, immer noch nicht ESG-Leistungen nachfragen, ja? Jedenfalls nicht aktiv. Also zahlen denn Ihre Kunden schon 2026 für mehr klimafreundliche FM-Leistungen?
Also wir haben ja dieses Thema Energieeffizienzprojekte schon seit sehr, sehr langer Zeit im Portfolio. Wir haben eigene Gesellschaften, die machen nichts anderes, als solche Konzepte am Markt zu verkaufen für unsere Kunden. Und dieses Geschäft funktioniert soweit. Was dazu kommt, ist, dass viele große Kunden Strategien haben, die die Dekarbonisierung festlegen und die wird auch umgesetzt. Das heißt, wir haben auf jeden Fall genug zu tun in diesem Bereich und wir positionieren uns als BI auch ganz klar für das Thema Nachhaltigkeit. Wir werden daran festhalten, sowohl unsere eigenen CO2-Fußabdrücke zu senken und wir werden auch beim Kunden dazu beitragen, dass er das im Rahmen seiner Ziele auch umsetzen kann. Wichtig ist dabei, dass diese Projekte eben auch mit einer Kostenbrille angeschaut werden. Das heißt, genau, wenn ich Energieverbräuche senken kann, dann spare ich natürlich auch erheblich Geld. Und das muss eigentlich damit einhergehen, dass ich auch ein Einsparprojekt draus mache. Und das widerspricht sich auch nicht an der Stelle, sondern das kann man auch beides gewährleisten. Für uns entscheidend ist, dass der Kunde es zulässt, dass Standorte oder Portfolien ganzheitlich betrachtet werden und man wirklich an allen Stellen schauen kann, wo kann ich denn eine Optimierung herbeiführen. Dann gelingt es auch fast in allen Fällen, eben erhebliche Einsparungen zu erzeugen.
Also das ist ein Aufruf an die 75%, die sich damit noch nicht aktiv beschäftigen.
So kann man das werten, ja.
Okay. Ja, nochmal Thema Digitalisierung, Herr Ribschläger. Laut Lündonk, habe ich auch aus der Studie entnommen, arbeiten 26% der Anbieter noch mit digitalen Insellösungen. Und wie weit ist denn schon die Digitalisierung bei Ihren Kunden? Ja? Und es gibt ja manchmal auch immer so Fantasien, ob jetzt CRFM-Systeme vielleicht mal das führende System in einer Immobilie werden. Was können Sie da aus der Praxis für Auskünfte geben?
Digitalisierung schreitet natürlich in großen Schritten voran. Losgelöst vom System ist ja die Frage der Daten Datenanalyse, also erst Datensammlung, Datenanalyse und dann im Ableiten von Maßnahmen, die dann die Effizienz steigern. Ne? Das Thema Datenanalyse oder Datenerhebung ist das eine. Was man dann benötigt, sind intelligente Datenanalyse. Ob das aus einem System kommt, ob das über ein Dashboard, was man über andere Systeme legt und integriert kommt, das ist dann aus meiner Sicht eine zweitrangige Frage. Viel wichtiger ist zum einen, intelligente Daten zu haben, dann daraus auch gezielte Maßnahmen abzuleiten und hier Effizienzsteigerung realisieren zu können. Und natürlich ganz wichtig, die Mitarbeitenden nicht zu vergessen. Das ist eine neue Anforderung an die Kolleginnen und Kollegen. Es erfordert eine neue Qualifikation, neue Schulungen, neue Onboarding, dass A, Ängste genommen werden und B, aber auch das Verständnis, was sagt mir diese Daten? Und das halte ich für die größte Herausforderung. Diesen Change-Management-Prozess bei den Mitarbeitern und auch bei den Kunden halte ich für die größere Herausforderung, wie die Frage, habe ich ein integriertes System, habe ich mehrere einzelne Systeme, die ich dann über ein Dashboard zusammenführe oder Ähnliches.
Genau, auf gut Neudeutsch, Mindset muss ich ändern, ja, unsere Haltung zu den ganzen Sachen. Herr Piepenbrock, nochmal, Sie haben ja auch schon früh gesagt, naja, KI ist immer nur so gut wie die Datenbasis, wahrscheinlich auch nur so gut wie die Leute, die es anwenden sollen, dem auch positiv gegenüber gestimmt sind und damit experimentieren. Wie weit ist ein Piepenbrock? Jetzt ist 2026 ja auch nicht erst einen Tag alt. Was ist denn da der realistische, ganz konkrete Nutzen von KI in Ihrem Betrieb?
Also ich würde erst mal sagen, KI ist natürlich für uns ein extremer Vorteil, um wirklich Effizienzsteigerung herbeizuführen und auch Kostensenkung irgendwo betreiben zu können. Ich würde das mal so aufteilen. Ich sehe die KI im Einsatz in zweierlei Bereichen. Einmal muss man sich erst mal angucken, wie sind die internen Prozesse. Das ist alles, was administrativ sich betrifft, also im Unternehmen. Und dann die externen Prozesse, was Richtung Kunden ist. Ja? Und wir haben uns bei uns im Unternehmen in den letzten Jahren sehr, sehr stark fokussiert auf die ganzen internen Prozesse, um dort eben ja, Kostenoptimierung zu betreiben, Teilautomatisierung zu betreiben. Ich sag mal, die ganzen Daten, wir arbeiten ja mit extrem vielen Daten, auch Abrechnungsdaten bei unseren Kunden, die kann ich automatisieren, kann dadurch die Abrechnung automatisieren. Also dort kommt das bei uns schon zum Einsatz. KI, wir haben es heute ja auch in der Studie gehört, glaube 11%, wenn ich den Wert richtig habe, beschäftigen sich mit dem Thema KI aus den Feldern. Und wir haben, wenn man jetzt KI Richtung Robotik rübergeht, auch im Einsatz den Einsatz von Robotik bei uns mit in den Abläufen. Aber da sage ich ganz klar, man muss frühzeitig sich mit solchen Themen beschäftigen. Mhm. Aber nichtsdestotrotz ist es entscheidend, dass das nachher alles in ein Business Case überführt wird und nicht nur beim News Case bleibt. Und das muss man sich genau anschauen. Ich glaube, wir stehen da in vielen Bereichen noch am Anfang, was möglich sein wird. Und ich glaube, jeder FM-Dienstleister sollte sich mit der Thematik beschäftigen, frühzeitig dabei sein und dann zum richtigen Zeitpunkt die Sachen an den Markt geben.
Herr Riebschläger, nochmal den Ball an Sie zurückgespielt. Also KI ist die eine Sache. Ich glaube, noch drängender ist aktuell weiterhin der Fachkräftemangel. Das ist doch das strukturelle Problem Nummer eins. Können wir jetzt mit KI und Automatisierung das alles kompensieren? Oder wenn wir es dann machen, kaufen wir uns da nur ein paar Jahre Zeit damit und dann sind wir so weit als wie zuvor?
Ich teile die Meinung vom Arnulf Piepenbrock, dass KI unterstützen kann, dass KI Erleichterungen sind, beispielsweise in den administrativen Bereichen. Und sicherlich kann KI und Digitalisierung auch helfen, den Arbeitsprozess vom gewerblichen Mitarbeiter zu optimieren und ihm damit Freiräume zu schaffen, mehr produktive Arbeitszeit, mehr produktive Leistung zu erbringen. Hier kann KI unterstützen, genauso wie natürlich Datenanalyse, Datenerhebung, Datenauswertung und natürlich auch Robotik. Die WISAG hat auch über 200 Roboter im Einsatz als Unterstützung, als Ergänzung. Der Roboter, der allein fährt, ohne menschliche Betreuung, den sehen wir aktuell nicht. Der wird sicherlich kommen, aber aktuell ist es eine Ergänzung. Und deswegen sollte auch kein Mitarbeitender davor Angst haben, den Arbeitsplatz zu verlieren durch Robotik. Das sehen wir als Ergänzung. Und dann gehören viele andere Maßnahmen, um nochmal kurz auf Ihre Frage Fachkräftemangel zurückzukommen. Dazu pfiffige Arbeitszeitmodelle. Auch das ganze Thema Jugendliche unter 29. Wenn ich da sehe, dass 1,2 Millionen sogenannte Needs gibt, also Non-Employment, Education or Training, keine Ausbildung haben, die zu begeistern für die FM-Branche, hier ein faszinierendes Arbeitsumfeld zu schaffen. Ich glaube, wir haben noch Potenziale. Pfiffige Arbeitszeitmodelle, Unterstützung mit KI-Datenbasis, Fokus auf diesen Dienstleistungserbringung plus insbesondere Arbeitszeitmodelle und neue Generationen zu FM ranzuführen. Das hören Sie mir schon an, mein Optimismus bei aller Herausforderung, das gutes Personal zu finden, wirklich, wirklich die größte Herausforderung ist, bin ich aber Optimistisch.
Okay, da höre ich jetzt einen Aufruf an alle unter 29-Jährigen, sich doch mal für die FM-Branche zu interessieren, weil die werden gebraucht. Lass uns noch mal einen kurzen Themensprung machen. Eine Sache, hier Jörg Hossenfelder. Du sagst ja, dass das Kritis-Dachgesetz, ja, eine große Chance für das Facility Management ist und die Services drumherum, denn es wird dadurch zum strategischen Resilienzpartner. Aber wie groß ist denn dieser Markt realistisch und wer ist zurzeit schon in der Lage, den zu bedienen? Habt ihr da auch Erkenntnisse?
Also bei diesem Themensegment stehen wir ja ganz am Anfang. Das Kritis-Dachgesetz wurde ja verabschiedet ab 17. März diesen Jahres. Und von daher haben wir dann noch keine Bemessung anstellen können, wie groß dieser Markt eigentlich ist. Er ist aber größer als die viel zitierten Rüstungs- und Verteidigungsindustrieaufwände, die jetzt natürlich sehr stark forciert werden. Unter kritische Infrastruktur fällt das Thema Energieerzeugung, Energieversorgung, Energietransport. Das ganze Healthcare, Gesundheitswesen, Transport, Logistik, Wasser, Finanzwesen, Informations- und Telekommunikation, Rechenzentren und so weiter. Das heißt, wir reden hier schon über einen Markt, der größer ist als die reine Verteidigungsindustrie. Und hier wird, das hatten wir auch eingangs gesehen, das FM im ersten Schritt noch nicht so stark als der Partner gesehen, der die Resilienz und die Sicherheit schafft. Aber wo kommt denn diese Resilienz und diese Sicherheit her? Aus dem Gebäudebetrieb. Das heißt, über kurz oder lang, und deswegen hatten wir uns auch zu dieser These veranlasst gefühlt, wird in der Tat, Martin Riebschläger sagt ja eingangs, FM wird vom Facility Manager zum strategischen Berater oder Partner. Wir gehen sogar noch einen Schritt weiter. Haben wir uns zu der These veranlasst gefühlt, dass das Facility Management als Krisen- oder Risikomanagement jetzt in Frage kommt. Und das hat natürlich mit einem erweiterten Leistungsspektrum zu tun. Der Begriff Business Continuum Management, der wurde schon genannt. Alles rund um die Resilienzstrategie, um die Objektsicherheit, nicht nur in der Bewachung, sondern auch in der Konzeption kommt mit dazu. Natürlich auch die komplette Dokumentation, da sind die Auflagen inzwischen sehr hoch durch das Kritis-Dachgesetz und die Risikoanalyse und Bewertung. Und das ist aus meiner Sicht eine riesige Chance für das Facility Management, einerseits zu wachsen, aber andererseits aus dem Schatten herauszukommen, dass man nur Leistungserbringer im Betrieb ist, sondern hier hat man wirklich, nehmen wir mal Rechenzentrum als Beispiel, eine strategische Rolle innerhalb dieses Objekts. Und deswegen sehen wir hier eine Veränderung für das Business.
Okay, dann muss ich doch gleich mal in die Praxis fragen. Herr Hollang, Sie sind ja stark positioniert, auch als Enabler für Klimaschutz und Digitalisierung. Und wenn jetzt Kritis dazukommt, ist wie gesagt noch nicht sehr alt, das Thema, das es jetzt Gesetzesform hat, aber Sie werden sich darauf eingestellt haben. Was hat denn das bei Ihnen für strategische Erweiterungen verursacht?
Also wir haben ja ganz viele Kunden aus diesen Segmenten, die eben schon von Herrn Hossenfelder angesprochen wurden, im Energiesektor, bei den Rechenzentren, im Finanzsektor, bei den Versicherungen. Und insofern ist es für uns einfach ein Ausbau dieser Geschäftsbeziehungen. Und wir sehen, dass dadurch unsere Dienstleistungen weiter aufgewertet werden. Es werden zusätzliche Leistungen abgefordert. Wir müssen Konzepte entwickeln, wie im Krisenfall der Kunde jeweils seine Geschäftsprozesse aufrechterhalten kann. Und wir müssen eben unsere Dienstleistungen in der Art und Weise erbringen, dass die kritische Infrastruktur bestmöglich unterstützt wird und weiter funktioniert. Und insofern, glaube ich, haben wir da eine ganz wichtige Aufgabe. Und ich glaube auch, dass das gewertschätzt wird und dass es eine Aufwertung unserer FM-Leistung ist.
Das heißt, da gibt es auch mal jetzt Rückenwind durch Regulatorik.
Das würde ich so sehen. Ich glaube, dass ein Riesenbedarf ist bei den Unternehmen, dass sie bestmöglich unterstützt werden. Wir müssen uns so aufstellen, dass wir das Know-how zur Verfügung stellen können und natürlich unsere eigenen Dienstleistungen darauf ausrichten.
Ich hätte noch eine Frage, weil von Herrn Piepenbrock ist mir noch im Kopf geblieben. Sie haben mal gesagt, ganz provokant, Sie machen Ausschreibungen, wo es nur 100% nur um den Preis als Kriterium geht, nicht mit. Aber gerade die öffentlichen Auftraggeber schreiben doch genauso aus. Kämpfen Sie da nicht gegen Windmühlen?
Ach, das sehe ich nicht so. Also in der öffentlichen Hand muss man unterscheiden. Ich glaube, es gibt wirklich welche, die schreiben aus, 100% Preis. Da nehmen wir aber nicht dran teil, weil da verschwende ich nur Ressourcen und Kapazitäten, die ich besser einsetzen könnte. Und für uns zählt eben Preis-Leistung, ja. Und es gibt sicherlich Anbieter, die sich nur auf den Preis fokussieren, die wird es geben. Ich glaube aber nicht, dass das jetzt der riesengroße Markt ist und dass die öffentliche Hand das jetzt weiter forcieren wird. Wir sehen ja, dass unser Ausschreibungsvolumen in der öffentlichen Hand ständig wächst, ja, und eben nur da, wo wir uns dran beteiligen. Und das ist einfach ein Ausschreibung, wo der Preis mit der Leistung in Kombination steht. Da beteiligen wir uns gerne. Weil ich glaube, wir sind ein Qualitätsdienstleister und die Leistung muss passen unterm Strich. Und von daher können wir jetzt nicht großartig feststellen, dass wir da Verschiebungen haben in der öffentlichen Hand. Wir stellen sogar auch fest, es gibt öffentliche Auftraggeber, die suchen händeringend Dienstleister, weil sich fast gar keiner mehr beteiligen will in gewissen Regionen. Und von daher ist, glaube ich, das ja auch ein Markt, der in den letzten Jahren stark gewachsen ist. Die öffentliche Hand hat eingestellt, sonst in der Wirtschaft nicht, sondern in der öffentlichen Hand. Und von daher werden wir da, wo die Faktoren für uns passend sind, unsere Dienstleistung anbieten.
Jetzt habe ich mal eine kleine Blitzlichtfrage an alle drei Praktiker in dieser Runde. Wenn Sie jetzt einen konkreten Mehrwert, den ein erstklassiger FM-Dienstleister seinen Kunden bringen könnte, den dieser gar nicht selber leisten könnte, nennen könnte, welcher wäre das? Herr Riebschläger.
Wir sehen uns als Problemlöser und Kümmerer für alle Sekundärprozesse. Und das einerseits mit einer sehr großen Dienstleistungsbreite, mit eigener Wertschöpfungstiefe und andererseits angefangen von der Beratung, sei es Sicherheitsberatung, BCM-Beratung, über nun neu gegründete Energieberatungsgesellschaft hin bis dann zur operativen Leistungsempringer und halten damit dem Kunden den Rücken frei in den stürmischen Zeiten.
Also Mehrwert, Lebenszyklus. Herr Hossang, was wäre Ihr einer Mehrwert, den Sie benennen würden?
Ja, dann würde ich wieder die Energieeffizienz und die Dekarbonisierung nennen. Das schaffen die Kunden alleine nicht. Da haben wir die richtigen Konzepte und die richtigen Ingenieure für, dass ganzheitliche Konzepte gemacht werden und dann auch durch uns selbst umgesetzt werden. Und wir garantieren dann auch die Einsparung, die da hinten rauskommen soll. Insofern glaube ich, dass wir das als Punkt anbringen sollten.
Okay. Herr Piepenbrock, der eine Mehrwert.
Ja, ich glaube, der ist bei uns Dienstleistern, weil wir ja personalintensiv sind, ganz klar. Das sind unsere Mitarbeiter, die Mitarbeiter, die eine hohe Fachkompetenz bringen, eine hohe Flexibilität mitbringen, eine Agilität mitbringen, dass wir beim Kunden die Dienstleistungen erbringen können. Weil nochmal, unser Geschäft wird immer von Menschen für Menschen erbracht und, glaube ich, der größte Mehrwert von uns ist der Mitarbeiter.
Jetzt kommen wir schon zum Ende unseres doch sehr lebendigen Gesprächs hier. Es ist vielleicht auch der schönste Teil des Podcasts, weil es geht mal nicht so um Fachliches, sondern vielleicht auch um eine kleine persönliche Note. Wir geben Ihnen, Herr Hollang, eine Limo aus oder auch was Stärkeres, ganz nach Belieben. Mit wem würden Sie diese Limo trinken und warum?
Ich würde Sie alle gerne an den EUREF Campus nach Düsseldorf einladen, an unseren OneSpeak Campus. Und da können wir gemeinsam eine oder mehrere Limos trinken und uns austauschen an diesem Zukunftsort in Düsseldorf.
Na herrlich, dann bin ich gespannt. Der Vertrag ist angeboten, jetzt müssen wir nur noch annehmen. Herrlich. Herr Piepenbrock, Ihre Antwort kennen ja vielleicht unsere Stammhörerinnen und Hörer schon vom letzten Mal, aber hat sich seit 2024 jemals Neues auf die Wunschliste geschlichen?
Wäre ja langweilig, wenn ich jetzt wieder mit Federer um die Ecke kommen würde. Ja, ich meine, das ist ja ein sportliches Idol. Out, ja. Aber ich sag mal, man muss ja auch eine Limo oder was Härteres vielleicht nicht immer nur mit dem Idol trinken und austauschen, sondern ich glaube, mein Wunschkandidat wäre doch mal unser Vizekanzler, Herr Klingbeil. Wenn man mit dem mal zusammensteht und was trinkt, dann könnte man vielleicht ihm auch ein bisschen die Wirtschaft und die Belange der Wirtschaft näher bringen und ihn vielleicht da ein bisschen aus seiner Sichtweise rauskriegen, dass wir dann einen Ruck durch die große Koalition bekommen und dass wir hoffentlich die richtigen Entscheidungen politisch dann bekommen.
Okay, also ein Lobby-Limo, würde ich sagen.
Lobby-Limo, ja.
Herr Riefschläger, Sie sind zum ersten Mal bei Limo. Mit wem würden Sie Ihre Limo gerne trinken und was ist der Grund dafür?
Ja, ich würde nicht nur einen nehmen, sondern ein Team, weil ich glaube, das passt auch ganz gut zur aktuellen Situation. Ich würde gerne mit der deutschen Fußballnationalmannschaft eine Limo trinken und hoffe, dass ich damit auf eine erfolgreiche Fußballweltmeisterschaft, die auch dann Positivstimmung nach Deutschland bringt, auch wenn es von den Zeiten nicht ganz so gut ist. Aber das Erlebnis, wir kommen da relativ weit und werden vielleicht sogar Weltmeister, da würde ich gerne mit dem Team eine Limo trinken. Außerdem Team, Gedanke, Zusammenhalt, Wir-Gefühl. Ich glaube, das ist für einen FM-Dienstleister unerlässlich.
Jörg, last but not least, mit wem würdest du deine Limo trinken? Und warum?
Ursprünglich wollte ich ja mit unserer Bundesbauministerin Verena Huberts die Limo trinken, um auch mal sehr stark das Thema Gebäudebestandsimmobilien in den Fokus zu rücken. Denn dort ist durch guten Betrieb sehr viel Effizienz zu holen im Energiesektor, bei den CO2-Emissionen. Da die Lobbyarbeit aber jetzt von der Piepenbrock-Gruppe übernommen wird, entscheide ich mich anders. Ich werde die Limo mit dem Lündong-Team trinken, denn im Mai und im Juni und im Juli erscheinen insgesamt 14 Lündong-Listen. Das ist unsere Hochzeit. Das war jetzt die zweite Lündong-Liste, die wir heute vorgestellt haben hier in Frankfurt. Und ich glaube, nach der harten Arbeit haben sich da alle eine gute, erfrischende Limo verdient.
Okay, also noch 12 Studien ist es hin. Dann gibt es die Limo für das Lündong-Team. Klasse. Herzlichen Dank. Ich möchte Ihnen gerne nochmal wirklich allen herzlichen Dank ausreden. Herr Riefschläger, schön, dass Sie da waren.
Vielen lieben Dank für die Einladung. Hat Spaß gemacht.
Ja, Jörg Kossenfelder, klasse, dass du eingeladen hast.
Dankeschön.
Und Herr Holland, schön, dass auch Sie mit dir in der Runde sind.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Ja, und Herr Piepenbrock, zum zweiten Mal finde ich auch klasse, dass Sie dabei waren.
Hat mich sehr gefreut. Dankeschön.
Ja, das war eine außergewöhnlich offene und tiefgehende Runde. Es war Facility Management und ihre Services im Klartext, würde ich sehen. Also genauso, wie es auch die Limo-Hörerinnen und Hörer verdienen. Und unser Podcast für die Immobilienwirtschaft, der ist ja ein B2B-Podcast und ich habe heute also nochmal besonders auch mitgenommen, dass die Branche wächst. Wir haben jetzt bei den Top 25 20,2 Milliarden Euro Umsatz und jede Menge Beschäftigte, 278.000. Das ist sozusagen die gute Nachricht, dass es entgegen vielleicht auch gesamtwirtschaftlicher, nicht so guter Faktoren wächst. Und man muss sich auch ehrlich machen dabei, das Wachstum normalisiert sich in gewisser Weise, wie auch die Sprache heute gezeigt hat. Der Preisdruck steigt und ich würde sagen, wer jetzt nicht wirklich gehört, was die Glocke geschlagen hat und nicht in Daten, Technologie und auch Mitarbeitende investiert, der wird in 5 Jahren nicht mehr zu den Platzhirschen gehören. Und mit Kritis haben wir ja gehört, da eröffnet sich eine ganz neue Dimension. FM, das Facility Management, kann zum Resilienzpartner werden. Das ist meines Erachtens eine Chance, die Branche auch wirklich geschlossen und entschlossen ergreifen sollte. Limo gibt es auf allen gängigen Podcast-Kanälen. Wir hören uns wieder am nächsten Montag oder wann immer Sie wollen. Mit großem Dank auch an das gesamte Team von Marketing bis zur Regie und Technik. Severin Gauthier sitzt hier zu meiner Linken. Wünsche ich Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch den besonderen Blick für Ihre nächsten beruflichen Aufgaben. Auch natürlich und insbesondere mit Fokus auf zukunftsfähiges Facility Management. Machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal. Ihr Jörg Seifert.
Schön, dass Sie dabei waren. Bis zur nächsten Folge von Limo, dem Podcast mit dem Zisch von Haufe Immobilien. Um keine Folge zu verpassen, abonnieren Sie doch einfach den Podcast in Ihrer Podcast-App.